HR Info. Politik.
INF, das sind drei Buchstaben, die es in sich haben. Es geht um den Abrüstungsvertrag für atomare Mittelstreckenraketen. Damals geschlossen zwischen den beiden Supermächten USA und Sowjetunion. Damals sorgte der Vertrag für Erleichterung und für über 30 Jahre lang für Stabilität und Sicherheit in Europa. Das ist jetzt wohl vorbei. Der INF-Vertrag steht vor dem Aus. Und die Ersten befürchten schon ein neues Wettrüsten. Ich bin Dunja Sadaki.
Dass wir gemeinsam gegen die atomare Bedrohung vorgehen und für Abrüstung und Entspannung in Europa eintreten wollen.
Sind Panzer und Raketen nichts als ein Haufen Schrott.
Man lebte schon in einer latenten, permanenten Angst.
Es war ein Thema, auch die gesamtpolitische Situation war ein Thema, aber auch diese Aufrüstungstendenzen. Dass wir gesagt haben, wenn es so weitergeht, dann besteht einfach die Gefahr, dass wieder ein Krieg kommt.
Es gab auch Gespräche darüber, dass man für Notfall schon Konserven haben könnte und so weiter.
Als der Vertrag unterzeichnet wurde, war eine Erleichterung zu spüren, weil es Schritte in die richtige Richtung waren.
I don't tell Mr. Reagan. Lay down your neutron bomb.
Und ich habe eigentlich bis jetzt gedacht, so, es ist in Ordnung. Ich habe da gar nicht mehr groß dran gedacht. Jetzt kommt das Ganze wieder hoch.
Peace.
Und damit beschäftige ich mich heute in der hr-Info-Politik. Das Ende des INF-Vertrags droht ein neues Wettrüsten. Ja, der INF-Vertrag, vor fast schon 40 Jahren, Anfang der 80er Jahre, bewegte er viele Menschen in Europa. Denn noch gab es den eisernen Vorhang zwischen Ost und West, zwischen NATO und Warschauer Pakt, zwischen BRD und DDR. Beide Seiten waren bis an die Zähne gerüstet und das auch mit Atomwaffen, mit denen jeder die andere Seite völlig vernichten konnte. Als Amerikaner und Sowjets Mittelstreckenraketen mit Atomsprengköpfen aufstellten, die vor allem ihre Verbündeten, vor allem Deutschland, zerstört hätten, gingen Hunderttausende auf die Straße. Sie haben es eben gehört, die großen Friedensdemonstrationen im Bonner Hofgarten, die sind legendär. Dann schafften es die USA und die Sowjetunion tatsächlich abzurüsten und schlossen den INF-Vertrag. Über 30 Jahre hat er gehalten und hält noch, naja, bis jetzt. Mein Kollege aus der Politikredaktion Christoph Keppler über die Geschichte des INF-Vertrags.
In den 1970er Jahren herrschte der Kalte Krieg zwischen den beiden Großmächten USA und Sowjetunion. Beide leisteten sich seit langem ein Wettrüsten mit Atomwaffen. Beide verhandelten aber auch über gegenseitige Abrüstung. Denn egal, wer als erster den anderen mit Atomwaffen angegriffen hätte, der andere hätte ebenfalls atomar zurückgeschlagen. Es drohte die gegenseitige völlige Vernichtung. Die Sowjetunion hatte in den 70er Jahren begonnen, ihre atomaren Mittelstreckenraketen durch modernere SS-20-Raketen auszutauschen. Sie hatten eine Reichweite bis zu 5000 Kilometer. Sie waren weniger eine Gefahr für die USA selber. Sie bedrohten vor allem die westeuropäischen NATO-Partner, auch die Bundesrepublik. 1979 fasste die NATO dagegen ihren sogenannten Doppelbeschluss. Sie wollte über Abrüstung verhandeln, stationierte aber bis 1986 selber eigene Mittelstreckenraketen vom Typ Pershing II in der Bundesrepublik. Baut ihr die SS-20 ab, verschwindet auch unsere Pershing II wieder, war die Botschaft an die Sowjets. Gegen den NATO-Doppelbeschluss bildete sich im Westen eine große Friedensbewegung, die in mehreren Massendemonstrationen Anfang der 80er Jahre gegen die Stationierung von Pershing II-Raketen protestierte. Zum Beispiel im Oktober 1981 im Bonner Hofgarten. Dabei auch SPD, FDP und sogar ein CSU-Politiker und der Schriftsteller Heinrich Böll, wie die Tagesschau damals berichtete.
Ebenso wie die meisten anderen Redner wandten sie sich gegen die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen in Westeuropa und gegen den Bau der Neutronenwaffe, forderten aber zugleich die Sowjetunion auf, die Zahl ihrer SS-20-Raketen zu verringern.
Seit 1981 verhandelten USA und Sowjetunion mit Unterbrechungen. Schließlich unterzeichneten am 8. Dezember 1987 US-Präsident Ronald Reagan und der sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow in Washington das INF-Abkommen. Weltweit sollten alle ihre atomaren Kurz- und Mittelstreckenraketen abgebaut werden. Reagan zitierte eine russische Maxime.
The maxim is dovyai no provyai. Trust but verify.
Vertrauen und Kontrolle. Genau darum ging es. Und es funktionierte auch. Die USA zerstörten bis 1991 vertragsgemäß knapp 850 Raketen, die Sowjetunion 1850. Der Kalte Krieg neigte sich sowieso seinem Ende zu. Es war eine günstige Zeit für wirkliche Abrüstung.
Ein Mann, der diese Zeit der Friedensbewegung und der Zeit der Entstehung des INF-Vertrags miterlebt hat, Matthias Dembinski. Er arbeitet für das Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Herr Dembinski, ich möchte Sie am Anfang mit auf Zeitreise in die Vergangenheit nehmen. Als der INF-Vertrag unterzeichnet wurde, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Ich bin 88 geboren, 31 Jahre alt. In meinen Erinnerungen sind also lediglich Szenen aus von Fernseharchivmaterial, aus dem Fernsehen. Und wenn ich mich aber mit Menschen darüber unterhalte, die diese Zeit aktiv erlebt haben, dann merke ich ganz schnell, das war vor allem eine emotionale Zeit. Wie haben Sie das denn wahrgenommen?
Es war natürlich eine sehr spannungsgeladene Zeit. Es war gleichzeitig die Zeit der Friedensbewegung. Wir können uns das heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen, aber die beiden Teile Deutschlands waren direkt an der Nahtstelle des Ost-West-Konfliktes. Sie waren hochgradig militarisiert. Allein hier in Frankfurt, praktisch an jeder Ecke, gab es kasernierte amerikanische Soldaten. Die USA hatten 7000 atomare Sprengköpfe in Europa stationiert. Und die ganze Verteidigungspolitik zielte darauf ab, durch Abschreckung den Krieg zu verhindern. Aber es war auch allen Leuten klar gewesen, dass sozusagen der kleinste Funke genügt, um dieses Pulverfass zur Explosion zu bringen. Und damals mit der Stationierung der amerikanischen Pershing-Raketen und der Cruise Missiles sahen viele sozusagen, dass dieser Funk jetzt tatsächlich dabei ist zu springen. Ja, die Raketen hatten eine Flugzeit bis Moskau, 7 Minuten, waren sehr punktgenau. Also kurzum, die Möglichkeit eines begrenzten Nuklearkrieges hier in Europa, die war sozusagen sehr stark im Bewusstsein der Leute verankert.
Und dann kam ja der Dezember 1987. Der INF-Vertrag wurde unterzeichnet. War das dann so ein Durchatmen, ein Aufatmen? Doch kein Endweltszenario?
Es war eine Zeitenwende. Was es wirklich bedeutet, ist, glaube ich, dann auch erst später sozusagen ins Bewusstsein der Leute getreten. Aber die Unterzeichnung des Vertrages war einfach schon eine unglaublich große Überraschung. Damals unterzeichnet auch auf amerikanischer Seite von Präsident Reagan noch, der ja in der Friedensbewegung sozusagen als derjenige galt, der sozusagen das entscheidende Risiko darstellt. Also das war ein Einschnitt und die Bedeutung wurde dann später klar, als denn deutlich wurde, dieser Vertrag, diese Vertragsunterzeichnung ist der erste Schritt zum Zerfall der Sowjetunion und zum Ende des Ost-West-Konfliktes.
Jetzt sind wir über 30 Jahre später. Der Vertrag wurde von den US-Amerikanern aufgekündigt. Auch Russland will sich nicht mehr daran halten. Und viele Bürgerinnen und Bürger fragen sich, wie kann das denn so einfach gehen? Wie kann man denn aus so einem wichtigen Vertrag tatsächlich einfach austreten?
Es ist anscheinend so, dass weder Russland noch die USA ein besonderes Interesse mehr an diesem Vertrag haben. Ich glaube, das ist unser eigentliches Problem. Aus Sicht der russischen Generäle war der Vertrag nie besonders attraktiv. Er war damals sehr asymmetrisch gewesen. Also Russland musste viel mehr Raketen verschrotten als die USA. Und er blockiert heute Russland in einem Feld, in einem Bereich, in dem sich Russland strategische Vorteile verspricht. Russische Generäle glauben, dass gerade der Bereich von landgestützten Mittelstreckenraketen ein Rüstungssegment ist, auf dem Russland komparative Vorteile hat verglichen mit den USA.
Herr Dembinski, inwieweit ist die Welt denn dadurch wieder unsicherer geworden? Sind wir jetzt wieder da, wo wir vor über 30 Jahren waren?
Also ich glaube, wir sind noch nicht ganz so weit, aber wir sind auf dem besten Wege, wieder dahin zu kommen. Ich meine, wir erleben seit der Krim-Krise eine ständige Zunahme von militärischen Spannungen. Wir erleben Aufrüstungsprozesse. Bisher vor allen Dingen im Bereich von konventionellen Waffen. Aber wir sind jetzt in einer Situation, in der diese Aufrüstung und diese Spannung auch wieder in den nuklearen Bereich hinein eskaliert. Mit Folgen, die man heute noch gar nicht richtig absehen kann.
Das heißt, wir als Normalbürger müssen uns wieder mehr Sorgen machen um die Sicherheit?
Ich denke, verglichen mit der Zeit vor der Krim-Krise leben wir heute in der Tat in einer Phase, die wieder spannungsreicher ist und wo man sich über anfangen müsste, über Sicherheit Gedanken zu machen.
Der INF-Vertrag ist wohl dahin. Die USA, allen voran Präsident Donald Trump, haben in letzter Zeit laut ihren Unmut über den Vertrag und das Verhalten von Russland Luft gemacht. Die Welt ist nun gespannt. Was wird denn nun nach dem INF-Vertrag? Der ist sowieso nicht mehr zeitgemäß und muss dringend modernisiert werden. Das findet zum Beispiel mein Kollege Thorsten Teichmann aus unserem ARD-Studio Washington. Und wie der modernisiert werden soll, das schlägt er auch gleich vor in seinem Kommentar.
Der angekündigte Austritt der USA aus dem Vertrag über Mittelstreckenraketen allein wird Russland nicht an den Verhandlungstisch zurückbringen. Und es ist unsicher, ob das überhaupt das Interesse aller Mitglieder der Trump-Administration ist. Das Abkommen ist deshalb nur noch mit einem neuen Vertrag zu retten, der mehr Staaten einbezieht und veränderten Interessen gerecht wird. Das Abrüstungsabkommen aus dem Jahr 1987 entstammt der Zeit einer bipolaren Welt mit zwei Supermächten. Es verbietet den USA und Russland Raketen mit einer Reichweite von 500 bis 5000 Kilometer, völlig unabhängig, ob die mit konventionellen oder atomaren Sprengköpfen bestückt sind. Der Vertrag war ein Erfolg. Washington wirft Moskau jetzt aber vor, mit neuen Raketen gegen die Abmachung zu verstoßen. US-Außenminister Pompeo verlangt, dass Russland bereits stationierte Raketen zerstört. Das wird kurzfristig nicht passieren. Deshalb müssen sich diplomatische Anstrengungen in den verbleibenden 6 Monaten zunächst auf 2 Ziele konzentrieren. Die NATO-Staaten in Europa können mit Russland über den Standort des neuen Waffensystems auf russischem Gebiet verhandeln. Sie kündigen Russland aber auch an, in Raketenabwehr zu investieren. Das schafft Berechenbarkeit und die NATO wird gleichzeitig den Osteuropäern gerecht. Die haben nämlich Sorge vor Russlands Streben nach neuer militärischer Stärke. Um ein neues Wettrüsten zu vermeiden, müssen die Vereinigten Staaten auf die Entwicklung neuer Raketen mit einer Reichweite von mehr als 500 Kilometern verzichten. Es wäre eine vertrauensbildende Maßnahme. Das ist auch so ein Begriff aus dem Kalten Krieg. Aber in der gegenwärtigen Situation ist die Trump-Administration gezwungen, nicht nur bei Gegnern, sondern auch bei den eigenen Verbündeten um Vertrauen zu werben. Außenminister Pompeo hat auf der Pressekonferenz mit seinem Lob auf das transatlantische Verteidigungsbündnis NATO schon einen ersten Schritt gemacht. Diese Entscheidungen könnten den INF-Vertrag aber höchstens formal retten. Sie werden nicht allen Interessen der einzelnen Staaten gerecht. Deshalb muss sich Europa um Verhandlungen für ein neues Abrüstungsabkommen bemühen. Denn wenn die Europäer immer vor einem neuen Wettrüsten warnen, lassen sie völlig außer Acht, dass es in anderen Teilen der Welt längst begonnen hat. China verfügt über Mittelstreckenraketen, ebenso wie Iran, Saudi-Arabien, Pakistan oder Nordkorea. Die Vereinigten Staaten weisen vor allem auf die Aufrüstung in China hin und die chinesische Regierung wirbt für den bestehenden INF-Vertrag, will aber nicht Teil der Vereinbarung werden. Deshalb wird es schwierig, alle Parteien an einen Tisch zu bekommen. Aber ein Abrüstungsvertrag, der allein Russland und die USA einbezieht, ist nicht mehr zeitgemäß und hält der aktuellen Situation nicht stand. Das Ganze ist zudem ein Test, denn 2021 läuft das sogenannte START-Abkommen aus, das die Zahl der Interkontinentalraketen begrenzt. Ohne eine Lösung der jetzigen Abrüstungsprobleme ist es fraglich, ob es gelingt, das START-Abkommen zu verlängern. Außenminister Pompeo weist darauf hin, dass bis dahin noch 2 Jahre vergehen. Bei den gegenwärtigen Schwierigkeiten der Diplomatie sind 2 Jahre allerdings auch nicht wirklich viel Zeit.
Von Washington geht es jetzt nach Moskau. Während die US-Amerikaner und die NATO sich ja einig sind, dass die Russen sich schon längst nicht mehr an den INF-Vertrag gehalten haben, macht Russland wiederum den USA Vorwürfe. Und deswegen zieht es uns jetzt von Frankfurt über 2000 Kilometer weiter Richtung Osten. Und dort sitzt unsere Russland-Korrespondentin Sabine Stör in unserem ARD-Studio in Moskau. Und sie beleuchtet die russische Seite der Dinge.
Die russische Führung hat immer wieder signalisiert, den Abrüstungsvertrag aus der Zeit des Kalten Krieges neu aushandeln zu wollen. Dabei hat sie die Vorwürfe aus den USA, Russland würde sich nicht an den INF-Vertrag halten, bis zuletzt zurückgewiesen. Der stellvertretende Außenminister Ryabkov sagte kurz vor Ende des von den USA gestellten Ultimatums in Richtung Übersee:
Sie benutzen als Vorwand für den Ausstieg falsche Tatsachen. Wir haben nie gegen den Vertrag verstoßen. Stattdessen haben wir den Amerikanern vorgeschlagen, dass wir beweisen, dass die Rakete nicht den Vertrag verletzt. Trotzdem verändern sie ihre Position nicht. Ihre Haltung bleibt die gleiche.
Der stellvertretende Außenminister Ryabkov nannte das einen Dialog des Ultimatums im Erpressungsmodus. Ein Dialog, dem die Augenhöhe fehlt. Auch der Duma-Außenpolitiker Slutsky reagierte sehr verärgert. Der Nachrichtenagentur Interfax sagte er, Zitat, einen solchen Ton werden wir uns nicht gefallen lassen. Der russische Abgeordnete warf den USA vor, mit ihrer Position die internationale Sicherheit zu bedrohen. Der russische Präsident Putin setzte dem Vertrag dann am vergangenen Wochenende medienwirksam ein Ende nach den USA. Seinem Außen- und seinem Verteidigungsminister sagte er vor den Kameras des russischen Staatsfernsehens:
Alle unsere Vorschläge, auch die früheren, bleiben einfach auf dem Tisch liegen. Daher fordere ich Sie auf, keine neuen Abrüstungsgespräche zu initiieren, bis unsere Partner reif genug sind und sich gegenüber unserem Land auf Augenhöhe verhalten. Russland wird keine neuen Raketen stationieren, weder an der Grenze zu Europa noch irgendwo anders, wenn dort nicht die Amerikaner zusätzliche Waffen stationieren sollten.
Moskau werde sich nicht auf ein neues, kostspieliges Wettrüsten einlassen, versicherte Putin. Nicht ohne dabei ein Wie du mir, so ich dir durchklingen zu lassen, als klares Signal an die USA. Jetzt also keine Verhandlungen mehr. Und in der Folge erklärte der russische Verteidigungsminister Shoigu ebenfalls vor Fernsehkameras, Russland wird seine Waffen weiterentwickeln. Jetzt wird es auch die bisher untersagten Mittelstreckenraketen geben.
Wir müssen in den Jahren 2019 bis 2020 Folgendes entwickeln. Eine bodengestützte Variante des bisher nur seegestützten Raketenkomplexes Kaliber. Mit einem Marschflugkörper längerer Reichweite. Außerdem einen bodengestützten Raketenkomplex mit einer Hyperschallrakete.
Hyperschall heißt mit extremer Geschwindigkeit. Die kommt zu den neuen bodengestützten Raketen mit höherer Reichweite noch dazu. Das Geld für die Aufrüstung, so Verteidigungsminister Shoigu, steht im Haushalt bereits zur Verfügung. Dann kamen aus den USA zuletzt doch noch neue Töne. US-Präsident Trump schlug in seiner Rede an die Nation vor, an einem multinationalen Pakt zu arbeiten. Vor allem zusammen mit China, das bisher aber noch gar kein Interesse an einem neuen Verbotsabkommen zeigt. In Moskau sagte dazu Kreml-Sprecher Peskow der Agentur Interfax: Wir wissen nicht, wie realistisch das ist. Und konkrete Angebote haben wir von unseren amerikanischen Partnern dazu noch nicht erhalten.
Das Ende des INF-Vertrags droht ein neues Wettrüsten. Darum geht's heute bei HR Info Politik. Zu Gast Matthias Dembinski vom Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Herr Dembinski, der INF-Vertrag hat jahrzehntelang für Stabilität, für Sicherheit in Europa gesorgt. Das scheint ja jetzt vorbei zu sein. Er steht vor dem Aus. Jetzt haben wir gerade eben die Reaktion aus Russland gehört. Wie erklären Sie sich denn die Reaktion der Europäer darauf, die ja bisher keine gemeinsame Position gefunden haben?
Es ist in der Tat etwas, was Europa schwächt. Es gibt sozusagen auf der einen Seite Deutschland, Frankreich, andere Länder, die an Rüstungskontrolle interessiert sind, die diesen Vertrag retten wollen, die auch das Verhältnis zu Russland irgendwie stabilisieren wollen. Und andererseits vor allen Dingen unsere EU-Partner in Osteuropa, also vor allen Dingen Polen, die einen ganz anderen Blick auf Russland haben, Russland als unmittelbare Bedrohung begreifen und deshalb vor allen Dingen daran interessiert sind, die Sicherheitspartnerschaft mit den USA auszubauen und amerikanische Sicherheitsgarantien zu bekommen.
Das spiegelt sich ja auch so ein bisschen in der NATO wider. Die hat sich ja auf die Seite ihres Mitgliedstaates USA gestellt. Wie man jetzt aber nach dem INF-Vertrag sich gegenüber Russland verhalten soll oder will, das scheint ja auch noch nicht so klar zu sein. Sie haben es angesprochen, es gibt Mitgliedstaaten wie zum Beispiel Deutschland, die dagegen sind, in Europa jetzt atomar aufzurüsten. Andere Staaten wie Polen zeigen sich da eher offener, dass das Land zum Beispiel im Zweifelsfall oder im Notfall auch zur Abschreckung Russlands neue amerikanische Mittelstreckenwaffen im Land oder auf ihrem Gebiet stationieren würden. Könnte das aus des INF-Vertrags dann auch zur Zerreißprobe innerhalb der NATO führen?
Ich meine, die NATO hat eine lange Geschichte und die war immer voll Konflikten gewesen. Also Konflikt innerhalb dieses Bündnisses ist eigentlich gar nichts Neues. Allerdings erleben wir sozusagen auch hier eine neue Qualität durch Trump, durch sozusagen die amerikanisch-europäischen Konflikte und Zerwürfnisse. Also von daher ist das schwer zu prognostizieren. Wir werden auf alle Fälle durch den Ausstieg aus dem Vertrag auch eine neue Spannung in der Nordatlantischen Allianz erleben. Vielleicht noch ein kurzes Wort zu der Frage, warum waren die NATO-Staaten alle auf der Seite der USA? Da ging es um die Frage der Vertragsverletzung. Also verletzt Russland tatsächlich den Vertrag? Und da ist, glaube ich, wirklich die allgemeine Einschätzung, das ist so. Gleichzeitig hat aber auch der NATO-Generalsekretär deutlich gemacht, dass zurzeit keine Planung besteht oder kein Interesse besteht, landgestützte Atomwaffen oder Atomraketen hier in Europa zu stationieren. Und hat damit, glaube ich, aber auch einen Konsens innerhalb des Bündnisses, zum Ausdruck gebracht, der zumindest zurzeit noch besteht.
Welche Möglichkeiten hat die NATO denn jetzt im Umgang mit Russland?
Zunächst einmal haben wir ja noch ein halbes Jahr Zeit, bevor der Vertrag tatsächlich sozusagen ausläuft. Diese Zeit sollte man nutzen und da ist auch deutsche Diplomatie gefordert. Die Chancen sind vielleicht gar nicht mal so groß, wie gesagt, weil die USA und Russland selber gar kein besonderes Interesse an dem Vertrag mehr haben. Aber dennoch, glaube ich, ist für Fatalismus kein Platz und müssten jetzt Alternativen auf den Tisch. Die Strategie der Ultimaten, also den Russen anzudrohen, entweder ihr verschrottet diese Raketen oder wir treten aus, das funktioniert nicht. Ich denke, dass ähnlich damals wie bei der Kuba-Krise 1962, als sozusagen einerseits die Russen ihre Raketen aus Kuba abgezogen haben, dann aber auch im Gegenzug die Amerikaner Raketen aus der Türkei zurückgezogen haben, wie heute sozusagen so ein reziprokes Arrangement bräuchten. Und da ist eine Menge vorstellbar. Eine der Sicherheitssorgen Russlands betrifft die amerikanische Raketenabwehr hier in Europa, in Polen, Rumänien. Beispielsweise könnte man nachdenken über ein Moratorium. Also etwa Russland setzt die Produktion dieser Mittelstrecken-Marschflugkörper aus und die USA, die NATO sichern zu, diese Basen nicht weiter auszubauen. Das wäre zumindest ein Ausgangspunkt vielleicht, um Vertrauen zurückzugewinnen und dann von dort aus einen Neustart hinzubekommen.
Sie haben verschiedene Akteure angesprochen. Sie haben gesagt, die deutsche Diplomatie, Deutschland in der Vermittlerrolle, die deutsche Bundesregierung. Was würden Sie sagen? Wie haben die sich bisher in der Vermittlerrolle geschlagen? Und was kann Deutschland vielleicht noch bewegen?
Also der Motor der Diplomatie auch in Berlin ist ein bisschen spät angesprungen. Ich meine, das war sozusagen diese Vertragskündigung, die war mit Ansage. Es gab einen langen Vorlauf und da hat die deutsche Diplomatie, glaube ich, anfangs nicht wirklich reagiert. Mittlerweile entfaltet Deutschland, der deutsche Außenminister, eine Reihe von Aktivitäten. Das ist sehr zu begrüßen. Aber wie gesagt, ich glaube, da muss man noch mit ein bisschen mehr Fantasie vielleicht sozusagen an die Sache rangehen.
Was heißt das mit ein bisschen mehr Fantasie?
Es geht, glaube ich, darum, auch russische Sicherheitsängste in Rechnung zu stellen und zu sehen, wie man auf sie reagieren kann. Ich hatte vorhin ausgeführt, dass sozusagen der Ausgangspunkt dieser neuen Spirale von Ausrüstung die Krise in der Ukraine war. Das ist zum Beispiel ein weiterer Ansatzpunkt. Wenn es uns also gelänge, diesen Konflikt sicherlich nicht zu lösen, aber doch so weit einzufrieren, dass von ihm keine unmittelbaren Spannungen ausgehen, dann glaube ich, wäre auch das ein Beitrag, um diese militärischen Rüstungswettläufe einzuhegen oder den Boden zu bereiten, um die dann rüstungskontrollpolitisch einzuhegen.
Sie haben gesagt, auch russische Sicherheitsängste sozusagen ernster zu nehmen. Bisher würden Sie sagen, die deutsche Seite, die europäische Seite hat das bisher nicht so getan?
Es gibt sozusagen eine lange Geschichte gegenseitiger Schuldzuweisungen im russisch-westlichen Verhältnis. Die damalige Luftangriffe im Kosovo der NATO, die Osterweiterung, die Ukraine-Krise etc. etc. Also da gibt es eine ganze Menge von sozusagen Entwicklungen, die rückblickend gesprochen nicht gut gelaufen sind oder die sozusagen die Gräben vertieft haben. Von daher glaube ich schon, gibt es sozusagen etwas, wo man nochmal drüber nachdenken kann, wie man sozusagen Russland entgegenkommt und wie man auch Russland ernster nehmen kann in seinen Sicherheitssorgen.
Inwieweit kann die deutsche Vermittlerrolle da denn vielleicht Erfolg haben? Weil mittlerweile ist es ja schon noch so, beide Seiten, die US-amerikanische Seite und die russische Seite, die zeigen sich eigentlich so, dass die Fronten da relativ verhärtet sind, oder?
Das ist in der Tat äußerst schwierig. Die Fronten sind sehr verhärtet. Und ob es der deutschen Diplomatie gelingt, nochmal das Ruder herumzureißen, das steht in den Sternen. Und die Chancen dafür sind nicht gut. Dennoch sollte man es probieren. Ein Ansatz ist zu schauen, ob man russische Sicherheitsinteressen irgendwie in Rechnung stellen kann. Ein anderer Ansatz ist, doch zu versuchen, innerhalb Europas, entweder innerhalb der EU eine gemeinsame Position zu finden oder doch zumindest im Kreise von gleichgesinnten Staaten Druck zu machen. Beispielsweise eine Erklärung, dass die EU-Staaten gegenwärtig nicht bereit sind, neue Mittelstreckenraketen zu stationieren. Wäre, glaube ich, auch ein Schritt, um sozusagen den Verhandlungsdruck auf die USA zu erhöhen.
Wie verhalten sich die Europäer, wie verhält sich Deutschland im Konflikt um den INF-Vertrag zwischen Russland und den USA? Das war dazu Matthias Dembinski von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Die deutsche Bundesregierung hat also großes Interesse daran, erfolgreiche Verträge zur Rüstungskontrolle zu bewahren. Deshalb will die deutsche Diplomatie den INF-Vertrag auch retten. Aber was sie genau vorhaben, meine Kollegin Isabel Reifenrath aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat sich in Berlin umgehört.
Deutschland will alles unternehmen, um in den nächsten 6 Monaten Gespräche zwischen den USA und Russland zu ermöglichen. Bundeskanzlerin Merkel machte Deutschlands Position am Rande einer Pressekonferenz deutlich.
Für uns ist klar, dass Russland diesen Vertrag verletzt hat und deshalb muss man auch mit Russland reden. Und wir werden jedenfalls von deutscher Seite, sowohl der Bundesaußenminister als auch ich, alles unternehmen, um in diesen 6 Monaten doch noch wieder Gespräche zu ermöglichen.
Die Bundesregierung unterstützt die Haltung der USA gegenüber Russland. Bundesaußenminister Heiko Maas erklärte, der INF-Vertrag sei längst durch Russlands Nicht-Einhaltung nicht mehr in Kraft gewesen. Er habe in Washington und Russland für Rüstungskontrolle geworben und auch konkrete Vorschläge für Transparenzkriterien gemacht. Nur sei Russland nicht bereit, echte Transparenz zu schaffen. Die Opposition sieht das anders. Maas habe sich nicht ausreichend für den Erhalt des INF-Vertrages eingesetzt. Die außenpolitische Sprecherin der Linken, Sevim Dadlen, forderte eine europäische Initiative.
Es ist wirklich ein Trauerspiel, dass Herr Außenminister Maas keine ernsthafte Vermittlungsinitiative mit anderen Ländern in Europa unternommen hat.
Abgeordnete von FDP und CDU denken nicht, dass eine europäische Antwort ausreichen wird. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, Johann David Wadephul, hält auch Maas Absage an die Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland für falsch.
Das trägt nicht dazu bei, dass man stärker wird in den Verhandlungen mit den Russen. Wir müssen jetzt eine gemeinsame Antwort finden und Geschlossenheit aufweisen.
Sollten die NATO und auch die Bundesregierung also mehr Druck auf Russland ausüben? Könnte sich darüber ein neuer Koalitionsstreit entfachen? Die Bundesregierung versucht bisher geschlossen und diplomatisch aufzutreten. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen stärkte Maas auf ihrer Baltikumreise den Rücken.
In der NATO sind wir uns einig, dass wir nicht die einfachen Antworten der 70er und 80er Jahre übertragen können auf die heutige Zeit. Es ist eine andere Zeit. Diese alten Antworten können nicht eins zu eins übertragen werden, sondern wir brauchen neue Antworten.
Bei den neuen Antworten blieb die Verteidigungsministerin aber ungenau. Neue Abrüstungsinitiativen und Verifikationsmaßnahmen gehörten selbstverständlich in den Maßnahmenkatalog der Bundesregierung. Im UN-Sicherheitsrat werde sich Deutschland außerdem für den INF-Vertrag einsetzen. Und sonst? Im März wird das Auswärtige Amt eine Konferenz zum Thema Rüstungskontrolle veranstalten. Maas nannte sie einen ersten Schritt für neue internationale Regeln, auch im Umgang mit autonomen Waffen, Cyberwaffen und Killerrobotern. Experten aus Indien, Japan und Russland sollen teilnehmen. Ob auch chinesische Vertreter kommen werden, konnte das Auswärtige Amt noch nicht sagen. Sieht die Bundesregierung den INF-Vertrag vielleicht als überholt an? Der außenpolitische Sprecher der Grünen, Omid Nuripur, warnte vor dem Verlust des INF-Vertrags.
New Start, quasi die andere Hälfte des Regelwerks, ist massiv unter Druck. Es gibt bereits jetzt Ankündigungen, auch aus Moskau, die Verlängerung in Frage zu stellen. Eine neue Rüstungsspirale global droht, weil, wie gesagt, das Vertrauen zerstört wird. Und letztendlich ist das Ende des INF-Vertrages auch ein potenzieller Riesenspaltpilz innerhalb der Europäischen Union.
Gerade die osteuropäischen Länder könnten als erste dazu bereit sein, amerikanische Mittelstreckenraketen bei sich zu stationieren, was Deutschland bisher vehement ablehnt. Eine geschlossene Haltung der EU ist damit unsicher und das Auslaufen des Vertrags vor allem eine politische Gefahr.
HR Info. Politik.
Bei mir zu Gast Matthias Dembinski vom Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Mit ihm möchte ich klären, was denn nun auf uns alle zukommt nach dem Aus des INF-Vertrags. Herr Dembinski, seit der Aufkündigung des INF-Vertrages wird viel geschrieben und berichtet über das neue Wettrüsten in der Welt. Ich würde gerne mit Ihnen ein Zitat aus der aktuellen Ausgabe des Spiegels besprechen. Und das besagt, wir befinden uns doch schon längst mittendrin im Wettrüsten.
Militärstrategen planen regional begrenzte atomare Konflikte. Nuklearwaffen scheinen kein Tabu mehr zu sein. Die neue Generation von Atomraketen lässt sich nur noch schwer abfangen. Die Vorwarnzeiten werden so kurz, dass der Mensch kaum mehr eingreifen kann. Die Gefahr einer unbeabsichtigten Eskalation eines Atomkrieges aus Versehen steigt.
Herr Dembinski, haben die Spiegelautoren recht?
Ich würde vielleicht nicht ganz so pessimistisch sein. Also es gibt zumindest, was die USA angeht, aber auch was Russland betrifft, sind Nuklearwaffen gut geschützt, gut gesichert, gut gegen sozusagen missbräuchlichen Gebrauch abgesichert. Also so schnell passiert ein Krieg aus Versehen nicht. Ich glaube aber, dass die Einschätzung durchaus zutrifft, dass wir uns in der Tat wieder in einer historischen Phase militärischer Spannung und Rüstungswettläufe befinden, dass die nuklearen Risiken zunehmen, auch deshalb, weil wir nicht mehr in einer bipolaren Welt leben, bloß dann mit zwei Spielern, sondern weil mittlerweile eine ganze Reihe von weiteren Staaten über Kernwaffen verfügen. Und die Kultur des Umganges mit diesen Waffen, auch die Angst vor der Auslöschung der Welt und die entsprechenden Vorkehrungen möglicherweise von diesen Staaten noch nicht in der gleichen Art und Weise sozusagen nachvollzogen worden sind, wie es auf Seiten der USA und Russlands der Fall ist.
Wir sprechen da ja über Staaten wie China, Indien, Iran, Saudi-Arabien, Pakistan, Nordkorea. Da stellt sich doch schon die Frage, ist die Welt dadurch denn nicht sowieso schon viel unsicherer geworden? Und was für eine Rolle spielt denn da eine Aufkündigung des INF-Vertrages, der ja genau diese Staaten gar nicht betrifft?
Es ist richtig, der betrifft diese Staaten nicht. Dennoch ist dieser Vertrag sozusagen ein Baustein, ein Element einer globalen nuklearen Ordnung. Dieses Element wegzuschlagen, ohne einen Ersatz zu haben, hielte ich für falsch. Sondern ich würde versuchen, wenn das noch möglich ist, diesen Vertrag als Ausgangspunkt zu benutzen, um dann sozusagen Rüstungskontrollregime zu schaffen, die den gegenwärtigen Gegebenheiten angemessen sind. Also sprich, den Vertrag jetzt nicht aufzukündigen, sondern zu versuchen, Rüstungskontrolle einzusetzen, um globale Gefahren, globale nukleare Gefahren und globale Rüstungswettläufe einzudämmen.
Das hieße doch aber auch, diese Staaten, die ich gerade genannt habe, mit einzubinden in so einen Vertrag. Wie realistisch ist das denn?
Das heißt selbstverständlich, diese Staaten mit einzubinden. Ob das realistisch ist, ist eine Frage von politischen Möglichkeiten und dem politischen Engagement. Und es ist andererseits eine Frage von rüstungskontrollpolitischen Vorgehen. Was die Rüstungskontrolle angeht, ist, glaube ich, eine ganze Reihe von sehr innovativen Vorschlägen, die auf dem Tisch liegen, die seit geraumer Zeit diskutiert werden, die aber nicht richtig vorankommen. Also beispielsweise nuklearer Teststoppvertrag oder beispielsweise ein überprüfbarer Stopp der Produktion von spaltbaren Materialien, Uran und Plutonium, als Ausgangsstoffe für Atombomben. Ich glaube, was wir einfach brauchen, ist weltweit ein neues Bewusstsein und auch einen neuen politischen Druck auf Regierungen, damit derartige Verträge jetzt ernster behandelt werden, dass die Verhandlungen vorankommen und dass dann wieder auch Vertragsabschlüsse gelingen.
Sie sagen, dass das ernster genommen wird. Es gibt ja nicht nur den INF-Vertrag. Es gibt ja auch andere Verträge, wie zum Beispiel das New START-Abkommen, der letzte Abrüstungsvertrag über die Begrenzung der strategischen Atomwaffen. Das Abkommen läuft 2021 aus, müsste also jetzt zum Beispiel neu verhandelt werden. Sind andere wichtige Abkommen wie dieses zum Beispiel jetzt auch gefährdet?
Ich glaube ja. Wir leben in der Tat in einem Klima, in dem Rüstungskontrolle in Russland und in den USA keine große Rolle mehr spielt. Beide Seiten sind zurzeit nicht bereit, politisches Kapital in Rüstungskontrolle zu investieren. Und von daher könnte auch dieser Vertrag, selbst wenn er eigentlich im Interesse beider Supermächte liegt, könnte sozusagen unter die Räder geraten.
Was sagt das denn über unserer aller Sicherheit denn aus, wenn solche Verträge jetzt in den nächsten Zeiten höchstwahrscheinlich von verschiedenen Seiten aufgekündigt werden? Sie haben nicht mehr die gleiche Bedeutung. Wir haben das in den letzten Jahren ja auch gesehen, dass Verträge auf einmal geplatzt sind. Was sagt das über unsere Sicherheit?
Wir hatten bisher so etwas wie eine nukleare Ordnung. Die war nicht perfekt, aber sie hat sozusagen Berechenbarkeit zugelassen. Und mit dem Ende dieser Rüstungskontrolle, mit dem Ende dieser Verträge gerät diese nukleare Ordnung ins Wanken. Und damit sind wir wieder in einer Situation, in der Worst-Case-Szenarien sozusagen das Handeln bestimmen und in dem die Unsicherheit das Handeln bestimmt. Und dann sind Rüstungswettläufen und den Gefahren, die davon ausgehen, Tür und Tor geöffnet.
Herr Dembinski, mal in die Zukunft geblickt, die nahe Zukunft, der INF-Vertrag, bis der jetzt endgültig ausläuft, da sind ja zumindest theoretisch noch 6 Monate Zeit, in der die USA und Russland ihren Streit beilegen könnten. Wie realistisch ist das?
Ich halte es nicht für wahrscheinlich, aber wie gesagt, ich denke, wir, Deutschland, Europa, die Europäische Union, sollten das tun, was in ihren Möglichkeiten steht, um zumindest diese geringe Chance zu nutzen, um Rüstungskontrolle zu retten.
Sonst könnte uns was blühen in der Welt?
Wie gesagt, wir stehen vor neuen Rüstungswettläufen. Wir stehen vor der Situation, dass Russland endgültig sich wieder als Gegner des Westens und Gegner der NATO definiert und sieht und entsprechend positioniert. Und dass wir zurückfallen in die Zeiten des Kalten Krieges.
Und das war HR Info Politik. Das Ende des INF-Vertrags droht ein neues Wettrüsten. Und die Sendung, die gibt's auch zum Nachhören und als Podcast auf hrinforadio.de. Ich bin Dunja Sadaki.